Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 30. Januar. Das sind unsere Themen. Wenn ein Untersuchungsrichter nicht untersucht, warum es in der Spitzelaffäre Nestlé-Gate nie zum Strafprozess kam. Stoßrichtung gut, aber zu tolerant bei Gaskraftwerken. Die Umweltallianz nimmt Stellung zur Energiestrategie des Bundes. Vom Gemüseporno bis zu einem Heim für betreutes Wohnen. Crowdfunding funktioniert auch in der Schweiz. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen veröffentlichte heute ihre Rangliste der Medienfreiheit. Die Schweiz ist aus den Top 10 von Platz 8 auf Platz 14 gerutscht. Das hängt mit der zunehmenden Medienkonzentration in der Schweiz zusammen. Immer weniger Verlage besitzen immer mehr Medien. Unabhängige Medien wie Rabe sind heute eine Seltenheit. Zudem hat die sogenannte Konvergenz auch Folgen für die Medienvielfalt, wenn ein Medium zum Beispiel Fernsehen, Radio und Online zusammenführt und damit Stellen spart, statt die Information auszuweiten, hat das einen Einfluss auf die Medienfreiheit. Trotzdem steht die Schweiz nach wie vor gut da. Andere europäische Länder wie Ungarn, Italien und Griechenland haben zum Teil weniger Medienfreiheit als Länder, die sowieso schon als undemokratisch gelten. Auch der arabische Frühling in Nordafrika und im Nahen Osten hat nicht unbedingt zu mehr Medienfreiheit geführt. Mehr Hintergründe dazu hören Sie morgen im Rabe Info. Französische Truppen scheinen alle großen Städte in Nordmali eingenommen zu haben. Das berichten verschiedene Medien. Offenbar konnte die französische Armee auch die islamistischen Rebellen in der Stadt Kidal in die Flucht schlagen. Schon übernommen wurden die Städte Gao und Timbuktu. Die Lage bleibt aber äußerst angespannt. Einerseits, weil vielerorts noch nicht klar ist, wer die Städte nun wirklich kontrolliert. Andererseits, weil sich die islamistischen Rebellen im Moment nur in die Wüste zurückgezogen haben. Dass sie weiterhin kämpfen können und werden, liegt auf der Hand. Der Norden Malis wurde nun fast ein Jahr lang von islamistischen Kräften kontrolliert. Die Tuareg, die selber nach Unabhängigkeit streben, haben diesen Kampf gegen die Regierung im Süden Malis unterstützt. Viele von ihnen haben sich aber nun von den Islamisten abgewandt. Das Rabe Info hat letzte Woche im Detail darüber berichtet. Seit gut zwei Wochen nun hat Frankreich in den Bürgerkrieg eingegriffen. Die ehemalige Kolonialmacht will der Regierung im Süden des Landes helfen, wieder die Macht über das ganze Land zu kriegen. Frankreich will laut offiziellen Bekundungen die Verantwortung bald an die Truppen der Afrikanischen Union abtreten. Der Grosse Rat hat gestern mit grosser Mehrheit für ein neues Integrationsgesetz gestimmt. Das heißt, in Zukunft sollen im Kanton Bern klare Regeln und Pflichten für Migrantinnen und Migranten gelten. Bekämpft hat das Gesetz nur die SVP. Offiziell kämpfte sie gegen das Gesetz wegen allfälligen Kosten. Inoffiziell könnte das aber auch so interpretiert werden. Gut integrierte Migrantinnen und Migranten wären wohl der Albtraum der Rechtsaußenpartei. Sie müsste sich dann schleunigst neue Feindbilder suchen. Kritisch äußerten sich zwar die Linken, in der Tageszeitung Der Bund äußerten sich die Grünen, sie würden das Gesetz allenfalls bekämpfen. Am Schluss stimmten auch sie fast geschlossen für das Integrationsgesetz. In der Stadt Bern gibt es viele wildwachsende Pflanzen und die sollen nun inventarisiert werden. Das teilte heute die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün mit. Das zu schaffende Floreninventar der Stadt Bern, FLIB, soll wichtige Erkenntnisse im Bereich Artenvielfalt liefern. Mit dem FLIB soll eine gute Grundlage für Bildung und Wissenschaft geschaffen werden. Im Moment sucht die Stadt noch freiwillige Helfer und Helferinnen. Am Freitag, dem 15. Februar 2013, findet deshalb um 18 Uhr im Hörsaal des Pflanzenwissenschaftlichen Instituts der Universität Bern eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Den Link zu mehr Informationen finden Sie auf www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info. Noch zum Wetter. Morgen Donnerstag erwartet uns trockenes Wetter. Zuweilen zeigt sich auch die Sonne. Erst gegen Abend nimmt die Bewölkung zu. Vereinzelt kann es dann zu Regen kommen, es wird wieder kühler, bleibt aber bei Temperaturen um die 10 Grad relativ warm. Übermorgen Freitag wird wechselhaft, voraussichtlich regnet es zwischendurch, die Temperaturen betragen immer noch höchstens 10 Grad. Am Wochenende wird es dann wieder merklich kühler, vor allem in der Nacht sinkt das Thermometer wieder unter die 0 Grad Grenze. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag kann es schneien oder Schneeregen geben.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das Urteil im Fall Nestlegate kam für viele überraschend. Vergangene Woche hat die globalisierungskritische Organisation ATTAC Recht bekommen. Nestle und Securitas wurden verurteilt, weil sie jahrelang ATTAC Watt bespitzelt hatten. Drei Spioninnen hat Securitas bei ATTAC Watt eingeschleust. Im Auftrag von Nestle sollten sie herausfinden, welche Strategien die kritische Organisation in Bezug auf den Nahrungsmittelkonzern plante. Als das Ganze aufflog, zog ATTAC vor Gericht. Wir berichteten gestern im Rabe-Info darüber. Nun hat das Zivilgericht in Lausanne die Klage von ATTAC gutgeheißen. Der David scheint gegen den Goliath gewonnen zu haben. Über das Urteil sind viele erstaunt, so auch der Westschweizer Buchautor Alec Föss. Warum, hören Sie im Beitrag von Wilma Rall.
Alec Föss Buch «Affaire Classe» liest sich wie ein Thriller. Zu Deutsch heißt das Buch in etwa «Affäre zu den Akten gelegt». Es dokumentiert und hinterfragt die strafrechtliche Untersuchung gegen Nestle und Securitas. Im Spionagefall ATTAC gegen Nestle gab es nämlich zwei Klagen. ATTAC Schweiz strebte neben dem Zivilprozess, den sie nun gewonnen haben, auch einen Strafprozess an, so Buchautor Alec Föss.
C'était à peu près les mêmes aspects, tandis que là, dans le procès civil, il s'agissait de voir si oui ou non les personnes qui avaient
été. Die Vorwürfe waren die gleichen. Das Ziel war anders. Beim Zivilprozess ging es um die Genugtuung der Opfer, also ATTAC Schweiz. Beim Strafprozess hingegen wäre es um die Verurteilung der Täter gegangen, also von Nestle und Securitas. Zu diesem Strafprozess aber ist es gar nie gekommen, weil die Untersuchung mangels Beweisen eingestellt wurde. Der zuständige Untersuchungsrichter Jacques Antonin kam zum Schluss, dass alles, was er an Beweisen gefunden hatte, nicht reichte, um Nestle und Securitas anzuklagen. Und warum reichte es nicht für eine Anklage? Weil Jacques Antonin gar nicht gesucht hat. Er hat keine Untersuchung gemacht.
Et c'est ce que je raconte dans mon livre assez en détail, il n'a pas fait d'enquête, il a rien cherché.
Und genau darum geht es in Föss Buch Affaire Classe, Affäre zu den Akten gelegt. Föss stützt seine Aussagen auf die Akten vom Untersuchungsrichter Jacques Antonin. Eigentlich sind die unter Verschluss, über Umwege aber sind sie in Föss Hände gekommen. Das Buch ist voll brisanter Details, was Jacques Antonin alles hätte untersuchen können.
Wenn ich sage, er hat nichts untersucht, übertreibe ich nicht. Jacques Antonin hat Nestle und Securitas gefragt. Sie sollen ihm doch bitte die entsprechenden Unterlagen geben zu den Spionagefällen bei ATTAC Watt. Beide gaben ihm die Dokumente, die sie geben wollten, und das war's. Es gab keine Hausdurchsuchung, weder bei Securitas noch bei Nestle. Antonin rechtfertigte das damit, dass ein Polizist nicht die ganzen Büros von Nestle und Securitas durchsuchen könne. Ja, sicher geht das nicht. Aber es gibt auch mehr als einen Polizisten. Und man muss ja auch nicht alles durchsuchen.
Antonin begnügte sich also mit den Informationen, die ihm Nestle und Securitas freiwillig gaben, obwohl sogar in diesen Dossiers offensichtlich Lücken bestanden.
Insgesamt gibt es von Nestle 6 oder 7 Dossiers und in einem sind mehrere Fotos drin. Unten steht jeweils die Seitenzahl und die Anzahl Seiten vom ganzen Dossier. Also beispielsweise Seite 4 von 18 oder 5 von 18 und so weiter. Und dieses Dossier hatte insgesamt 17 Seiten, Nestle aber hat nur 8 abgegeben. Somit hatten sie den Beweis, dass Nestle nicht das ganze Dossier abgegeben hatte. Aber der Untersuchungsrichter hat nicht nachgefragt, wo sind denn die restlichen Seiten?
Pourquoi vous ne donnez que 8 pages? Donnez-moi les autres pages également. Il n'a pas posé cette question.
Antonin gab sich also mit unvollständigen Dossiers von Nestlé zufrieden. Er glaubte den Vertretern von Securitas, als sie ihm versicherten, sie hätten sämtliches Material zur Spitzelaffäre Nestlé gegeben. Und er vertraute den Nestlé- und Securitas-Vertretern selbst dann noch, als offensichtlich wurde, dass sie falsche Aussagen gemacht hatten.
Die ganze Affäre hat ja das Westschweizer Fernsehen aufgedeckt. Das Fernsehen hatte eine der drei Spioninnen entdeckt. Und weil sie selber es zugab, mussten auch Nestlé und Securitas zugeben, dass diese eine Spionin bei Attac Watt eingeschleust wurde. In den ersten 2 Monaten der Untersuchungen haben Nestlé und Securitas also gesagt, ja, wir haben eine Spionin eingeschleust, weil wir uns bedroht fühlten. Aber dann im Jahre 2004 war Schluss. Das haben sie gesagt. Dann aber haben die Medien, nicht der Untersuchungsrichter, sondern die Medien, eine weitere Spionin gefunden. Aber Antonin tat, als sei nichts gewesen und hat einfach die Untersuchung weitergeführt. Obwohl damit ja bewiesen war, dass Nestlé und Securitas gelogen hatten. Und solche Details gibt es eben zuhauf in Antonins Untersuchungen.
Bleibt die Frage, warum denn der damalige Untersuchungsrichter Jacques Antonin nicht richtig untersucht hatte. Wollte er sich nicht mit einflussreichen und schwerreichen Unternehmen anlegen? Nestlé ist ein wichtiger Steuerzahler im Kanton Watt. Oder hat Antonin persönlich davon profitiert? Darüber könne er nur spekulieren, meint Alec Feuz.
Das ist tatsächlich die zentrale Frage, aber da kann ich nur spekulieren. Man könnte sagen, Nestlé ist ein wichtiges Unternehmen im Kanton Watt. Securitas arbeitet sehr eng mit der Polizei zusammen und Antonin ist inzwischen Chef der Wattländer Kantonspolizei. Ich sage nicht, das ist der Beweis, aber wenn ich etwas spekulieren müsste, würde ich sagen, vielleicht gibt es da Zusammenhänge. Aber die Tatsache, dass Nestlé nun vom Lausanner Zivilgericht verurteilt wurde, zeigt, dass es doch möglich ist, ein Unternehmen wie Nestlé zu verurteilen. Das ist eine gute Nachricht, aber auf jeden Fall hatte der Antonin keine Lust dazu, das ist sicher.
Ça prouve que même dans le canton de Vaud, un juge peut condamner Nestlé, ce qui est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, le premier, il avait pas envie de le faire, ça c'est certain.
Das sagt der Westschweizer Buchautor Alec Feuz. Sein Buch «Affaire Classe» ist im Verlag Edition d'Ombas erschienen. Es ist französisch. Den Bericht über den Prozess gegen Nestlé können Sie in unserem Infoarchiv nachhören unter www.rabe.ch in der Rubrik «Rabe Info» im Archiv von der Sendung von gestern.
Rabe Info 95,6.
Der Bund hat die Energiewende beschlossen, auf AKWs soll verzichtet werden, erneuerbare Energien sollen einen höheren Stellenwert erhalten. Um dieses Ziel zu konkretisieren, hat er die sogenannte Energiestrategie 2050 ausgearbeitet. Nun konnten alle interessierten Gruppierungen Stellungen zu dieser Strategie beziehen. Soeben äußerte sich die Wirtschaftslobbyorganisation Economie Suisse sehr negativ. Sie befürchtet einen Einbruch beim Wirtschaftswachstum. Die Umweltallianz, ein Zusammenschluss von Umweltorganisationen, findet die Stoßrichtung der Strategie gut. Aber auch sie sieht Mängel. Benedikt Bachmann hat die Details.
100% einheimisch, 100% erneuerbar und 100% effizient. Maximal 40 Jahre Betriebszeit für ein Atomkraftwerk, keine Gaskraftwerke. So soll sich die Schweiz bis ins Jahre 2035 mit Energie versorgen. Das fordern Greenpeace, WWF, ProNatura, die Schweizerische Energiestiftung und der Verkehrsclub der Schweiz. In einem gemeinsamen Auftritt begrüßen sie grundsätzlich die Strategie des Bundes. Trotzdem gibt es einige Kritikpunkte, wie Kaspar Schuler, Leiter Klima und Energie von Greenpeace, erklärt.
Das eine ist die mangelnde Laufzeitbeschränkung. Das zweite ist die Tolerierung von Gaskraftwerken und das dritte ist eine flächendeckende Rasur des Natur- und Landschaftsschutzes, den wir nicht akzeptieren.
Schauen wir uns einige Punkte etwas genauer an. Mit einer Laufzeit von 40 Jahren würde das letzte Atomkraftwerk 2024 abgeschaltet. Doch die vollständige alternative Energieversorgung kommt bei den Umweltverbänden erst 2035. Was ist denn dazwischen? Dazu mein Kaspar Schuler von Greenpeace.
Bereits mit einer sehr starken Förderung der Solarenergie entsteht keine Lücke. Wenn weder die Solarstromproduktion so gesteigert werden kann, wie wir es für wünschbar halten, wenn auch die Wärmekraftkopplung die Lücke nicht deckt, dann sind wir auch der Meinung, dass, was heute schon geschieht, man nicht nur Windkraftanlagen, zum Beispiel wie die Stadt Zürich im Ausland, baut, sondern diesen Strom auch importiert.
Wärmekraftkopplung sind Kleinkraftwerke, die mit Wärme, zum Beispiel Holz, Strom produzieren und mit der Abwärme Häuser heizen. So wird die Energie optimal genutzt. Wind- und Sonnenenergie werden unregelmäßig produziert. Das heißt, es gibt Spitzen und Tiefpunkte. Somit ist also nicht nur die gesamte verfügbare Energiemenge wichtig, sondern zunehmend auch der Zeitpunkt, wann Energie produziert wird und wann sie gebraucht wird. Was ist, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht bläst und es auch noch kalt ist? Kaspar Schuler von Greenpeace meint:
Solarenergie hat zum Beispiel den besten Wirkungsgrad, gerade wenn es rundherum kalt ist. Das heißt, wir haben in unseren Berglagen über dem Hochnebel im Winter super Voraussetzungen für die Solarstromproduktion auch im Winter. Schritt 2 ist, wenn wir mit den Effizienzbemühungen konsequent vorangehen, dann ersetzen wir zum Beispiel alle Elektroheizungen. Wann verbrauchen die Elektroheizungen ihren Strom? Vor allem im Winter. Der dritte Punkt ist, dass im Gegensatz zu Deutschland, wo diese Speicherproblematik zurzeit heiß diskutiert wird, die Schweiz viel besser aufgestellt ist, weil wir 60% Wasserkraft haben, die zu einem großen Teil Speicherkraft ist und die auch ihren Anteil an dieses Abpuffern der Schwankungen von Solar- und Windkraft beitragen kann.
Am meisten Sonnenenergie wird über Mittag produziert. Dann ist auch der Verbrauch am höchsten. Somit leistet die Sonnenenergie einen perfekten Beitrag, dass genügend Spitzenenergie zur Verfügung steht. Trotzdem werden Angebot und Nachfrage nicht immer ausgeglichen sein. Und da sind neue Speichermaßnahmen notwendig. Denn ein stabiles Stromnetz muss auch in Zukunft garantiert sein. Der Ausbau von erneuerbaren Energien muss aber auch umgesetzt werden. Hier steht zurzeit vor allem Wind- und Sonnenenergie im Vordergrund. Ergänzend Wasserkraft. Dieser Ausbau bringt unweigerlich auch Konflikte mit dem Natur- und Landschaftsschutz mit sich. Wichtig für solche Nutzungskonzepte sind klare, gemeinsam erarbeitete Regeln, egal für welche Energieart. So Kaspar Schuler von Greenpeace.
Wir wollen, dass in jedem Kanton eine Nutz- und Schutzungsplanung durchgeführt wird, damit man ganz genau hinschaut, Case by Case, wo kann man durchaus zum Beispiel Windkraftanlagen hinstellen, wo aber vor allem bei bestehenden Schutzgebieten geht der Natur- und Landschaftsschutz weiterhin vor. Wir haben das genauestens betrachtet, wir sind uns sehr bewusst, dass wir dort Abstriche machen müssen, aber die dürfen nicht flächendeckend und generell sein.
Damit wären klare Regeln aufgestellt, wo der Ausbau erfolgen kann. Und somit wären auch keine Einschränkungen des Verbandsbeschwerderechts notwendig. Diese Einschränkungen würde von den Umweltverbänden bekämpft. Vor allem bürgerliche Politiker fordern solche Einschränkungen. Doch wenn diese Gebiete in sorgfältiger Zusammenarbeit ausgeschieden werden, dann wollen auch die Umweltverbände, dass es mit dem Bauen zügig vorangeht.
95,6. Rabe Info.
Crowdfunding könnte mit Finanzierung durch die Masse übersetzt werden. Oft wird auch von Schwarmfinanzierung gesprochen. Das Prinzip ist einfach: Jemand stellt ein Projekt im Internet vor, dann ruft er oder sie dazu auf, dieses Projekt mit einem Beitrag zu unterstützen. Wenn ein genug großer Schwarm von Menschen für das Projekt schwärmt und dann über das Internet einen finanziellen Beitrag zusichert, kann das Projekt realisiert werden. Vor einem Jahr startete eine der ersten Schweizer Crowdfunding-Plattformen 100days.net. Ein Jahr später zieht die Plattform eine positive Bilanz. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Oh. Oh. So tönt es, wenn sich zwei Litschis paaren, gesehen und gehört im Gemüse-Porno La Petite Mort. Finanziert dank Crowdfunding verkündet die Plattform 100 Days Net auf ihrer Webseite. Zudem gibt sie bekannt, jedes zweite angekündigte Projekt sei finanziert und fast eine 500.000 Franken sei gespendet worden. Seit einem Jahr gibt die Plattform kreativen und sozialen Menschen die Möglichkeit, via Internet Unterstützung für ihre Projekte zu suchen. Was in den USA schon lange gang und gäbe ist, sollte auch in der Schweiz möglich sein, sagte sich 100 Days Net mit Begründer Romano Strebel.
Wir haben das als Experiment in der Schweiz gestartet und mal geschaut, ob Projekte in der Schweiz eine Finanzierung brauchen, und das Resultat zeigt sich heute, ja, das ist ein großes Bedürfnis. Es ist ein erfolgreiches Jahr gewesen.
Zu den Erfolgsgeschichten gehören neben der Finanzierung eines Gemüsepornos auch andere Video- und Kulturprojekte. Auffallend ist aber auch, dass nicht nur Kultur mit Crowdfunding gefördert werden kann, sondern auch Soziales. So verzeichnet ein Projekt für betreutes Wohnen von Jugendlichen den Rekordbetrag von über 50.000 Franken. Auch Kulinarisches, wie zum Beispiel ein 24-Stunden-Frischfrüchte-Automat, konnte dank 100 Days Net finanziert werden. Romano Strebel, Mitbegründer der Crowdfunding-Plattform, kann nach einem Jahr Erfahrung ziemlich genau sagen, warum nur 78 von insgesamt 139 Projekten genug Spendengelder finden konnten.
Die sind begründet erfolgreich, weil die haben die Idee des Crowdfundings verstanden. Das sind ein paar Punkte, die man berücksichtigen muss, wenn man ein Projekt auf 100 Days lanciert. Und zwar geht es darum, dass man eben im Hintergrund aktiv ist und ganz viel Promotion macht für sein Projekt. Also es ist nicht so, dass man ein Projekt einfach auf die Plattform stellt und dann wird das finanziert. Nein, so geht es eben nicht. Sondern man muss sich da wirklich reinbegeben und man bekommt von uns ganz gute Tools und Services, wie man das tun kann. Aber man muss es dann auch tun als Projektinitiator. Und wirklich in seinem Netzwerk, bei Freunden, bei Fans, in der Branche, im Freizeitclub und. Die Leute eben motivieren, da dabei zu sein, und dann entsteht eben dieser Effekt.
Das versprochene Geld erhält ein Projekt nur, wenn es das Finanzierungsziel erreicht hat. 481.000 Franken kamen so im ersten Jahr von 100 Days Net zusammen. Auch die vor allem auf Kulturprojekte spezialisierte Plattform We Make It verzeichnet inzwischen fast 200 erfolgreiche Projekte. Diese Plattformen sind zum Teil schon so groß wie gewisse staatliche und private Förderinstitutionen. Das könnte aber auch ein Problem werden. Zum Beispiel dann, wenn staatliche Förderinstitutionen ihre Programme für Kulturförderung oder für soziales Engagement streichen würden, weil es ja jetzt Crowdfunding gibt. Romano Strebel von 100 Days Net sieht da keine Gefahr.
Das ist mehr so eine weitere Form der Finanzierung, wie es heute auch schon andersweitig neben der öffentlichen Hand gibt. Ich denke, es gibt ganz viele Mäzene und andere Institutionen, die die Kultur unterstützen, die auch nicht staatlich sind, und die gibt es auch heute schon. Das ist einfach nochmals ein Weg, der das Ganze eben öffentlich macht, die Leute irgendwo involviert und auch das Phänomen der Schwärme. Ich meine, wir sind jetzt seit 10 Jahren vernetzen wir uns und nun tun wir zusammen eben auch Dinge, produzieren Dinge, und in diesem Fall finanzieren wir Projekte gemeinsam. Und ich denke, das ist einfach so ein Zeitgeistphänomen jetzt, das erst möglich wurde durch eben die soziale Vernetzung, dass man Zahlungen machen kann übers Internet.
Und so ist Crowdfunding eine Spielart von Social Media geworden, die etwas Nachhaltiges auslösen kann. Nachhaltiger in jedem Fall als das tägliche sich zur Schau stellen, das gewisse andere Social Media Plattformen der Welt zu bieten haben.
Links zu Crowdfunding-Plattformen in der Schweiz gibt es auf unserer Internetseite www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 30. Januar. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Mitgewirkt an dieser Sendung haben Wilma Rall und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.